Wir sind stehen geblieben bei den Ersatznamen für den unaussprechlichen Namen Gottes. Im Neuen Testament wird also der Eigenname Gottes oft durch Kyrios, Herr, ersetzt. Das ist die biblische Begründung oder Rechtfertigung dafür, dass Luther im Alten Testament Herr gesetzt hat anstatt Jahwe. Aber es gab nebst diesem Ersatznamen, der besonders wichtig war, in der Synagoge, wenn man das Alte Testament vorliest, jedes Mal, wenn die vier Konsonanten kommen, J, H, W, H, liest man einfach Adonai, Herr. Aber man hat eben noch weitere Ersatznamen gehabt, wie zum Beispiel Himmel, Shamayim. Und wir merken eine Spur im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich habe gesündigt wieder dich und wieder den Himmel. Und das heißt gegen Jahwe. Gegen den Himmel sündigen heißt gegen Jahwe sündigen. Und weiter, wenn der Herr Jesus nur im Matthäus-Evangelium übrigens 32 Mal spricht, das Reich der Himmel. In den anderen Evangelien heißt es dann immer Reich Gottes. So ist es ein Ersatzname für Jahwe, das Reich Jahwes, das Reich der Himmel. Und weiter nannte man den Ewigen auch Gvura, das heißt Macht. Der Herr Jesus sagt auch vor dem Sanhedrin in Matthäus 26, ihr Vers 64, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht, Gvura, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels, zur Rechten Jahwes. Oder man hat auch benutzt Majestät, und dann verstehen wir besser Hebräer 1, er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist Jahwe. Aber besonders in den aramäischen Targumim, das sind die aramäischen Übersetzungen des Alten Testaments, dort findet man sehr oft für Jahwe Memra Adonai, das Wort des Herrn. Und jetzt haben wir Wort als Ersatzname für Jahwe. Und so müssen wir das lesen. Im Anfang war das Wort Memra. Und das Wort Memra war bei Gott. Jetzt sind es aber schon zwei Personen. Ja, aber gerade in den aramäischen Targumim findet man oft, dass da irgendwie wie zwei Personen sind. Memra Adonai und dann doch Adonai. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Hier wird die Gottheit Jesu betont, aber gleichzeitig wird eben ausgesagt, Jesus ist Jahwe, der ewige Gott. Gott im absolutesten Sinn des Wortes. Weiter, alles wurde durch dasselbe. Hier wird erklärt, der Sohn Gottes hat alles erschaffen. Er war der Ausführende. Durch das Wort hat Gott in 1. Mose 1 alles geschaffen. Und das ist speziell geschehen durch das ewige Wort, den Sohn Gottes. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Der Bibelleser denkt, warum schreibt Johannes so kompliziert? Ich habe ja schon letztes Mal erklärt, Johannes hat benutzt etwa 800 Wörter. Von der Wortzahl her ist das der Wortschatz eines Kleinkindes. Nur, er braucht natürlich Wörter aus dem Erwachsenen-Wortschatz. Aber an sich sprachlich so einfach und dann doch so kompliziert. Alles wurde durch dasselbe. Das musste so kompliziert geschrieben werden. Denn da würden sonst die Zeugen Jehovas sagen, ja, das Wort alles heißt eben manchmal eben alles so im umfassenden Sinn, aber nicht ganz absolut. Und das stimmt. Zum Beispiel Römer 3,23. Alle haben gesündigt, aber einer nicht, der Mensch Jesus Christus. Aber es heißt alle. Ja, also das kann, alle kann manchmal das Umfassende meinen, ohne ganz absolut zu sein. Nun, da würden Sie sagen, ja, es gibt eine Ausnahme. Jesus ist das erste Geschöpf von Jehova gewesen und dann hat er als Werkmeister alles andere geschaffen. Ja, dann sagen wir jetzt so, jetzt lesen wir ein bisschen weiter. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also der Herr Jesus Christus hat alles erschaffen und es gibt nichts, das je ins Dasein gekommen ist. Nicht ein einziges, das geworden ist, das nicht durch ihn erschaffen worden wäre. Also ist er ewig. Dann hat er keinen Anfang. Und da können die sich winden und wenden, wie sie wollen. Man muss einfach bei Vers 3 bleiben. Die einen nach Sprüche 8 und Kolosser 1 und so. Dann bleiben wir hier. Ich habe das erlebt, ein Führer der Zeugen Jehovas in Aarau. Und dann ist er in seine Bibliothek gegangen, hat gesucht und gesucht und hat nichts gefunden. Zu Vers 2 schon. Das Wort war ein Gott, ja, wie sie übersetzen wollen. Weil sie nicht Griechisch können. Aber zu Vers 3 hat er nichts gefunden. Und da habe ich ihm gesagt, dann reißen Sie doch das aus der Bibel heraus. Nein, nein. Nach 2 Stunden hat er gesagt, ich will die Diskussion abbrechen. Ich habe Angst, dass ich von meinem Glauben wegkommen könnte. Also Vers 3, da müssen wir wirklich, den müssen wir kennen. Und Johannes bietet uns das gleich am Anfang seines Evangeliums. Und bedenken wir, das haben nicht erst die Zeugen Jehovas herausgefunden, diesen Angriff auf die Person Jesu, sondern das hat sich vom 1. Jahrhundert durch, zieht sich das durch bis in unsere Zeit, dieser Frontalangriff. Aber Johannes 1 ist eines der ganz wichtigen Kapitel im Neuen Testament, mit dem man die Irrlehren bezüglich der Person Jesu zerschlagen kann. Insbesondere zusammen mit Kolosser 1 und Hebräer 1. Also, Johannes 1, Kolosser 1, Hebräer 1. Nun wird uns aber weiter erklärt, wer dieses Wort ist, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also dieses Wort ist der Sohn, der eingeborene Sohn Gottes, der also von Ewigkeit her in einer Beziehung der Liebe zum Vater stand. Und das Johannesevangelium lässt uns einen Blick in die Tiefe der Gottheit und zeigt uns etwas von dieser ewigen Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater. Johannes 17, dem Gebet des ewigen Sohnes, merken wir noch mehr. Vers 5. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Oder Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, gerechter Vater. Das zeigt uns etwas von dieser Beziehung. Und so ist der Sohn Gottes in diese Welt gekommen als eingeborener Sohn. Da gibt es keine anderen Söhne Gottes neben ihm. Er ist der Einzige in seiner Art. Das heißt Monogenes in Verbindung mit dem Herrn Jesus. Der Einzige in seiner Art. Das heißt nicht, dass er als Sohn Gottes mal geboren wurde, sondern der Einzige in seiner Art als ewiger Sohn Gottes. Und schließlich Vers 18, 1,18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Also der Sohn Gottes kommt in diese Welt, um uns zu zeigen, wer der Vater ist. Und eben auch, wer er ist, der eingeborene Sohn. Also die Tiefen der Gottheit werden uns hier in diesem Evangelium aufgeschlossen und wir dürfen in diese Beziehung der ewigen Liebe hineinschauen. Aber mehr noch. 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Nun, das Gewaltige, Menschen, die den eingeborenen Sohn Gottes, den ewigen Sohn Gottes aufnehmen im Glauben, die dürfen Kinder Gottes werden. Johannes nennt die Erlösten in seinem Evangelium nie Söhne Gottes, damit wir ja nicht die Sohnschaft Jesu auf eine Stufe herabbringen, was unsere Sohnschaft anbetrifft. Paulus nennt uns ja in Römer 8 Söhne Gottes. Aber Johannes, der so besonders den ewigen Sohn Gottes zeigt, macht den strikten sprachlichen Unterschied der Sohn Gottes und die Kinder Gottes. Aber die Kinder Gottes dürfen also in eine Beziehung eintreten der Liebe, wie sie der ewige Sohn gekannt hat. Und sie dürfen Gott kennen als, was er von Ewigkeit her ist, in der Beziehung zu seinem Sohn, den ewigen Vater. Das ist ganz gewaltig. Das ist eine ganz besondere Botschaft im Johannesevangelium. Und der Herr Jesus spricht in diesem Evangelium dauernd über den Vater. Der Vater. Oder verschiedentlich mein Vater. Kann man dem mal nachgehen? Mein Vater. Das ist ganz etwas Besonderes. Warum? Im Judentum hat man davor gewarnt, man soll Gott nicht nennen Avi, mein Vater. Denn das würde quasi eine einzigartige Beziehung zu Gott ausdrücken. Unser Vater, jawohl, das darf man. Avinu shebashamayim, das findet man auch im Talmud. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Das entspricht dem Gebet des Herrn in der Bergpredigt. Aber nicht Avi. Und ihr könnt die Gebetsbücher, die jüdischen, durchackern und schaut, wo ihr findet ein Gebet mit Avi. Ihr findet keins. Und man hat auch gesagt, man darf nicht sagen Abba, Papa. Das ist zu intim. Aber wir wissen, dass der Herr Jesus beides benutzt hat. In Markus 14 nennt der Herr den Vater Abba, Vater, Papa. Geht nicht im Judentum, aber der ewige Sohn hat ihn so angesprochen. Und als Erlöste heute dürfen wir Gott auch so ansprechen. Römer 8, Galater 4, ausdrücklich der Ausdruck Abba. Aber der Herr Jesus spricht sehr oft über mein Vater. Und er spricht dem Avi. Und daran hat man sich gestoßen im Judentum. Schauen wir Johannes 5, Vers 18. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Seinen eigenen Vater, das entspricht dem hebräischen Avi. Dauernd spricht er von Avi. Und das geht nicht, denn dann muss er ja Gott gleich sein. Und da ist er verschieden von allen anderen. Also darum merkt euch besonders diese Stellen, wo der Herr Jesus sagt in den Evangelien, mein Vater. Das hat ein ganz besonderes Gewicht im Gegensatz zu unser Vater. Also, die Erlösten sind in diese Beziehung hineingeführt und der Herr Jesus spricht dauernd über den Vater und da bekommt natürlich schließlich nach 3 Jahren einer effektiv Sehnsucht. Johannes 14, 9. In Vers 1 spricht der Herr Jesus über das Haus meines Vaters. Ja, Bet Avi. Und da geht er hin, in das Haus seines Vaters in den Himmel. Und er sagt, der Weg ist klar, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Vers 6. Und dann heißt es, Vers 8, Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Zeige uns den Vater. Aber das hat er schon längst gemacht. Er ist als ewiger Sohn in diese Welt gekommen, ist Mensch geworden, das Wort war Fleisch, um uns zu zeigen, wer der Vater ist. Wer ihn gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und ich schließe mit den letzten Versen in Johannes. Dieser ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dieses geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würde, so würde, denke ich, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Gott, der ewige Gott, ist in diese Welt gekommen, als Mensch. Johannes 1,14. Wie soll das gehen? Einweihung des Tempels Salomos, der König betete, 1. Könige 8,27, der Himmel und der Himmel, Himmel, vermögen dich nicht zu fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich dir gebaut habe? Der Himmel, die Atmosphäre, der Himmel, Himmel, das ganze Weltall, können Gott nicht fassen. Wie soll Gott in diesem Haus wohnen? Nun, undenkbar. Aber nun ist Gott in diese Welt gekommen als Mensch. Trotzdem. Im Tempel Salomos hat Gott an diesem Ort einfach seinen Namen besonders geoffenbart. Man konnte Gott nicht auf ein paar Quadratmeter eingrenzen. Er ist der Allgegenwärtige. Aber dort hat er sich speziell geoffenbart, hat seinen Namen dort wohnen lassen. Aber nun ist Gott wirklich Mensch geworden, ist in diese Welt hineingekommen. Ein Wunder, das uns übersteigt. Und dann sagt Johannes, wenn man all die Herrlichkeit, die der Sohn Gottes in seinem Leben geoffenbart hat, einzeln als Herrlichkeiten aufschreiben würde, so würde der ganze Kosmos, so steht es im Griechischen, die geschriebenen Bücher nicht fassen. Das ganze Weltall mit den Ausdehnungen von Milliarden von Lichtjahren Distanzen nach dem heutigen Wissen würden die Bücher nicht fassen. Er ist eben, wie Paulus sagt in 2. Korinther 9,17, die unaussprechliche Gabe. Und wer ihn kennt, kennt die unaussprechliche Freude, von der Petrus in 1. Petrus 1 spricht. Das ist nicht eine ausgelassene Freude, sondern eine tiefe Freude des Glaubens. Nun, wir gehen zur Apostelgeschichte. Wie bereits gesagt, sie beschreibt die ersten 3 Jahrzehnte der Weltmission. Ausgangspunkt ist das 4-Punkte-Programm des Messias in Kapitel 1, 8. Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Erde. Das Buch endet überraschend abrupt und um gewissermaßen anzudeuten, hier endet nur der Bericht des Lukas. Die Mission sollte aber weitergehen. Wie wir wissen, bis heute noch fast 2000 Jahre. Der Auferstandene gibt also den Missionsbefehl vom Ölberg aus, Kapitel 1, Vers 8, in einem 4-Punkte-Programm. Und so finden wir zunächst Punkt 1 ausgeführt, das Zeugnis in Jerusalem. Das dauert bis zur Steinigung des Stephanus in Kapitel 7 am Schluss. Danach gibt es eine Verfolgung der Urgemeinde, Kapitel 8, 1b. Es entstand aber an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Versammlung, die in Jerusalem war, und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Jetzt gehen sie über Punkt 1 hinaus, sie gelangen nach Judäa. Jerusalem, Judäa, Und Vers 4, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten, wörtlich evangelisierten das Wort. Dann kommt Philippus. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus, und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Und eine riesige Menge kommt unter den Samaritanern zum Glauben. Dritter Punkt ist erreicht. Dann geht es weiter. In Kapitel 10 finden wir Cornelius als Römer, weder jüdisch noch samaritanisch, das war ja ein Mischvolk, das noch israelitisches Blut hatte, aber nun wirklich ein Heide ohne verwandtschaftlichen Bezug. Er kommt zum Glauben, also in dem Sinn, dass er Christ wird, den gestorbenen und auferstandenen Messias annimmt im Glauben. Und dann ab Kapitel 13 finden wir die 4 Missionsreisen des Apostels Paulus in alle Welt bis nach Rom. Der Bericht endet ja mit des Paulus Mission in Rom. Da haben wir den vierten Punkt, eben die Heidenvölker bis an das Ende der Erde. Also gemäß diesem 4-Punkte-Programm ist die Apostelgeschichte auch aufgebaut. Aber sie endet abrupt. Einige Kapitel vor dem Schluss, da beruft sich Paulus auf den Kaiser. Kapitel 25, 12. Nachdem Paulus das getan hat, heißt es dort, Vers 11 sagt er, ich berufe mich auf den Kaiser. Vers 12, auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Und jetzt kommt diese spannende Reise nach Rom, zum Kaiser. Wer die Apostelgeschichte zum ersten Mal liest, denkt, was geschieht, wenn er nun vor den Kaiser, Nero war es, gestellt wird. Und wir kommen nach Kapitel 28. Er wird dann dort untergebracht in einem Mietshaus, wartet 2 Jahre, Vers 30 im letzten Kapitel. Er aber blieb 2 ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte. Und jetzt, wo ist die Sache mit dem Kaiser? Die Pointe kommt nicht. Ja? Die Pointe kommt nicht. Aber der inspirierte Bericht ist hier am Ende. Und wir merken, es ist ein offener Schluss. Und das macht uns deutlich, wir haben zwar hier eine inspirierte Kirchengeschichte der ersten 3 Jahrzehnte des Christentums und der Weltmission, aber damit ist die Weltmission und das 4-Punkte-Programm noch nicht abgeschlossen. Nur der inspirierte Bericht ist hier fertig, die Mission soll weitergehen. Und so sind all die Jahrhunderte bis heute, das war nichts anderes als die Fortsetzung des offenen Schlusses von Apostelgeschichte 28. Also eine ganz besondere literarische Methode des Heiligen Geistes. Und das letzte Wort in dem Buch ist nicht das, wie in meiner deutschen Übersetzung, sondern im Griechischen ist das letzte Wort Akolytos. Ungehindert. Oder? Indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit lehrte, ungehindert. Er war gebunden, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Wie er sagt in 2. Timotheus 2. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Es geht weiter. Und wir wissen, bis heute hat es alle 5 Kontinente erreicht, alle Nationen, entsprechend der Verheißung in Matthäus 24, Vers 12, eines der 17 Endzeitzeichen in der Ölbergrede. Dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Und das ist heute erreicht. Nicht alle Stämme, nicht alle Sprachen, aber alle Nationen. Ja, das Ende ist bereit. Wir gehen weiter zum Römerbrief. Der Römerbrief ist eine umfassende Darstellung der Bedeutung des Kreuzestodes des Herrn Jesus im Blick auf die Menschen aus allen Völkern der Welt. Er zeigt zunächst, dass sowohl die Nichtjuden als auch die Juden ohne Ausnahme vor Gott schuldig sind. Im Anschluss daran wird die Befreiung von der Sündenlast und der Macht der Sünde im Menschen eindrücklich vor Augen gemalt. Das sind die Kapitel 1 bis 8. Ausführlich wird auch über Gottes Plan mit Israel gesprochen, 9 bis 11. Der Schluss zeigt, welche praktischen Auswirkungen die Erlösung im alltäglichen Leben des Gläubigen hat bzw. haben muss, Kapitel 12 bis 16. Der Römerbrief ist nicht der erste Brief, den Paulus geschrieben hat, aber er ist im Blick auf die Lehre des Heils der grundlegende Brief. Rom war ja die Stadt, die so stolz war auf die Weisheit in der Juristerei, also die Weisheit in der Rechtsprechung. Und Paulus schreibt den Brief über die Rechtfertigung aus Glauben allein, ein juristischer, zentraler Begriff, schreibt er nach Rom. Das ist nicht von ungefähr. Und er schreibt es an diesen Ort, wo einmal ein Machtblock entstehen sollte, der gegen die Rechtfertigung aus Glauben sprechen würde. Jahrhundertelang. Das ist schon eindrücklich. Ausgerechnet nach Rom ging der Römerbrief. Nun, eine systematische Darstellung des Heils. Und da wird gezeigt in Kapitel 1, 18 und folgende, dass alle Heidenvölker vor Gott schuldig sind und sie stehen unter dem Zorn Gottes. Es gibt auch für Heiden, die das Evangelium noch nie gehört haben, keine Entschuldigung vor Gott, sie gehen verloren, wenn sie nicht durch ihr Gewissen angeregt ihre Schuld bereuen und zum Schöpfer Gott, den man durch die Schöpfung erkennen kann, umkehren. Dann wird gesprochen über die Juden, die das Alte Testament bekommen haben, Kapitel 2, Vers 17 und folgende. Und es wird deutlich gemacht, auch die, die die schriftliche Offenbarung Gottes in Händen hatten, haben sich vor Gott schuldig erwiesen und stehen unter dem Zorn Gottes. Das wird alles zusammengefasst in Kapitel 3, 23, denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ein Vers, den wir doch auswendig kennen alle, hoffe ich. Aber was ist das eigentlich? Denn es ist kein Unterschied. Warum steht das? Es ist kein Unterschied zwischen heidnischen Völkern, die das Evangelium nicht kennen, oder Juden, die schon das Alte Testament kennen. Alle Menschen sind Sünder. Unterschiedlich intensiv, aber sie sind alle und sie sind alle verloren. Und dann kommt der Erlösungsplan und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Die Diagnose ist total. Die ganze Menschheit steht unter dem Zorn Gottes, aber es gibt eine Erlösung gratis. Umsonst heißt gratis, oder? Gerechtfertigt. Und ganz wichtig, der Begriff Dikaio, rechtfertigen, heißt jemanden als gerecht erklären. Indem der Herr Jesus alle Schuld auf sich genommen hat am Kreuz, kann der, der an Jesus glaubt, 3,26, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wer also den Herrn Jesus im Glauben annimmt, der weiß, meine Schuld hat der Herr Jesus getragen. Die ist bezahlt. Also kann Gott mich nicht mehr richten, weil er ein gerechter Gott ist. Wenn ich meine Kinder zweimal fürs Gleiche strafe, dann gibt es Reklamation. Sofort. Es ist ungerecht. Es ist auch ungerecht. Einmal die Strafe, irgendeine Arbeit oder irgend so, und dann ist die Sache gerecht beglichen. Also dadurch, dass der Herr Jesus bereits alles getragen hat, ist Gott gerecht, wenn er mich gerecht spricht, weil ich an Jesus glaube. Also das heißt, rechtfertigen heißt, Gott sagt, du bist gerecht, ich erkläre dich als gerecht, weil alle deine Schuld bereits getragen ist. Also kann mir nichts mehr zugerechnet werden. Das ist Rechtfertigung. Und das wird dann noch weiter ausgeführt und mit dem Alten Testament tiefer belegt. Dieser Teil geht bis Kapitel 5, Vers 11. Und dann ab Kapitel 5, Vers 12 spricht Paulus über die Erbsünde. Es ist nämlich nicht nur so, dass der Mensch Sünden tut, sondern er hat eine sündige Natur. Und die haben wir von Adam geerbt. Das zeigt ihr. Dieses sündige Wesen in uns, das haben wir geerbt und das ist biologisch von Generation zu Generation weitergegeben worden. Und das ist auch ein Problem. Denn mit der Erbsünde, also mit dieser sündigen Natur, die wir spüren als Drang zum Bösen, mit dieser Erbsünde können wir vor Gott nicht bestehen. Und dann wird hier gezeigt in diesem Teil, Jesus Christus ist nicht nur für unsere Tatsünden gestorben, sondern er hat sich am Kreuz auch mit uns in unserem sündigen Wesen identifiziert. Und darum sind wir auch gerechtfertigt von der Erbsünde. Sie wird in diesen Versen immer genannt, die Sünde in der Einzahl. Also die Sünde meint hier nicht eine bestimmte Tat, sondern dieses sündige Wesen in uns, das nichts anderes kann als Sünden hervorbringen. Darum heißt es schlicht die Sünde. Und da haben wir die Rechtfertigung, Kapitel 6, Vers 7. Denn wer gestorben ist, ist gerechtfertigt. So steht es wörtlich. Gerechtfertigt von der Sünde. Das wird dann noch weiter ausgeführt. Praktische Probleme in diesem Zusammenhang, Römer 7, und dann auch die Freude des Heils durch den Glauben in Römer 8. Also so, wie gesagt, 1 bis 8, das rundet alles herrlich ab. Und dann kommt dieser Exkurs über Israel. Und manch ein Bibelleser, wenn er sich das aufmerksam überlegt, fragt sich, warum kommt eigentlich noch ein Israel-Exkurs? Wenn es ja da um die Lehre des Heils geht. Ja, 3,23. Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt. Es ist kein Unterschied zwischen Heiden und Juden. Was lohnt es sich eigentlich noch, Jude zu sein? Oder was hat es sich gelohnt, ein Jude zu sein? Und dann wird erklärt, ja, es geht in Verbindung mit der Schuld nicht an, dass man einen Unterschied macht zwischen Juden und Nichtjuden. Alle sind schuldig vor Gott. Aber Gott hat mit diesem Volk auf Erden einen ganz besonderen Plan. Und das ist damit nicht durchgestrichen. Und so wird erklärt, dass Israel als Volk trotzdem im Heilsplan Gottes eine Sonderrolle spielt. Jetzt ist Israel zwar auf die Seite gestellt, auf der Wartebank, aber der Tag kommt, wo Israel, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wieder voll auf den Plan kommt, Römer 11, 25 und 26, wie im Alten Testament. Darum der Israel-Exkurs. Und dann kommt die Schlussfolgerung aus allem, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Merken wir das kleine Wörtchen nun. Ich ermahne euch nun. Das ist die Schlussfolgerung aus Kapitel 1 bis 11. Wenn Gott uns ein so großes Heil in Christus geschenkt hat, die ganze Schuld so total abgenommen hat, dass Gott gerecht ist, wenn er sagt, ich bin gerecht. Und nicht nur gnädig. Das ist eine Seite. Aber er ist gerecht, wenn er das so sagt. Ja, was ziehen wir da für Konsequenzen daraus? Ich ermahne euch nun. Und da wird erklärt, ihr sollt euch Gott vollkommen ausliefern. Wie ein Schlachtopfer. Und das wird alles dann im Detail ausgeführt, Kapitel 12, 13, 14, 15, 16, was das heißt. Totale Hingabe als Antwort auf ein völliges Heil in Christus. Übrigens, ich habe mal eine Predigt gehört über Römer 12, 1. Gott darstellen als ein lebendiges Schlachtopfer. Das ist doch ein Widerspruch. Ein Schlachtopfer, lebendig. Es ist eben etwas ganz Bestimmtes gemeint. Wenn man die Schlachtopfer im Tempel früher dargebracht hat, so musste man sie vor dem Tempelhaus schlachten. Also es war eine wichtige Sache, sie zuerst Gott darzustellen, als sie noch lebten. Ja, Gott im Allerheiligsten, das Opfer da beim Altar, gewissermaßen in der Linie zum Allerheiligsten, so wurde das Opfer Gott geweiht und dann geschächtet. Also ein lebendiges Schlachtopfer, das ist ein Schlachtopfer, das gerade vor der Schächtung steht. Da kann es nicht mehr auf die Weide, kann nicht mehr, ja, es ist Gott hingegeben, völlig. Darum eine unglaubliche Aussage, ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, indem wir Gott eben mit dem ganzen Sein dienen. Jetzt gehen wir zum 1. Korintherbrief. Der 1. Korintherbrief beschäftigt sich mit den realen Problemen einer christlichen Ortsgemeinde. Er zeigt auf, wie konkrete Schwierigkeiten angegangen und gelöst werden müssen. Zudem gibt er viele detaillierte Anweisungen, die grundsätzlich wichtig sind, um an einem bestimmten Ort eine biblische Ortsgemeinde darstellen zu können. Also dieser lokale Charakter des Korintherbriefes ist ganz wichtig. An einem bestimmten Ort ist eine Gemeinde da, 1 Vers 2, die Gemeinde Gottes in Korinth. Und die hat an diesem bestimmten Ort ganz besondere, spezielle Probleme. Aber Probleme, zeigt dieser Brief, an einem bestimmten Ort sind nicht da, um geflüchtet zu werden, sondern um gelöst zu werden. Und die Probleme sind riesig. Die sind gewaltig, wie man sie in vielen anderen Gemeinden im Neuen Testament gar nicht kannte. Und der Apostel Paulus zeigt, wie ein Problem um das andere angegangen werden muss und gelöst werden muss. Aber aufgepasst, man könnte dann denken, dieser Brief ist so lokal und darum sind viele Anweisungen nur für Korinth zu verstehen. Aber dem wird gleich vorgebeugt in Kapitel 1, Vers 2. Vers 1, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Da wird, obwohl der Brief so lokal ist, wird die universale Bedeutung des Briefes ohne Parallele sonst im Neuen Testament herausgestrichen. Und es ist ganz wichtig, man könnte die Ortsgemeinde als den Ort des Individualismus sehen. Ja, wir machen es hier so und was die anderen machen, das interessiert uns überhaupt nicht. Aber gerade dieser Brief zeigt immer wieder, wie das und das auch in allen Gemeinden so und so ist. Nur beispielsweise Kapitel 11, Vers 16. Wenn es aber jemand gut dünkt, streitsüchtig zu sein, so haben wir solche Gewohnheit nicht, noch die Gemeinden Gottes. Also da können Sie sagen, ja, also wir in Korinth, wir machen so und so. Und dann wird sofort beigezogen, schau mal, alle Gemeinden, das ist eigentlich das Normale, wir haben die Gewohnheit der Streitsucht nicht. Das lehnen wir ab. Da werden Sie also gleich mit den allen Gemeinden verglichen. Oder Kapitel 14, Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Hier sollte man einen Punkt machen, dann beginnt ein neuer Satz. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen eure Frauen schweigen in den Versammlungen und so weiter. Da wird also verglichen wie in allen Gemeinden. Also ihr könnt nicht einen Spezialkurs gehen in Korinth, das gilt auch für die anderen Gemeinden. Apostolische biblische Lehre ist nicht einfach lokale Privatmeinung, sondern das betrifft alle Ortsgemeinden. Aber der Korintherbrief zeigt uns eben, wie jede Ortsgemeinde ganz anders aussehen kann, ganz eigene Probleme haben kann, aber die müssen korrigiert werden. Ja, jetzt ist Zeit für Pause.